Mein Name ist Mario Neumann und dieser Bremen 2 Podcast mit dem schlichten Titel Eine Stunde Reden gewährt alle zwei Wochen Einblicke in die Wirklichkeit und das Leben eines anderen zufällig getroffenen Menschen. Diesmal Tristan Brelage, 29, mit Wahlheimat Leipzig, wegen zweier Menschen, die er beim Auslandssemester in Dänemark getroffen hat.
Also wirklich Liebe auf den ersten Blick. Manchmal macht es halt einfach Klick und dann weißt du, das ist was Besonderes so. Es ist also
Verbundenheit.
Es ist eine Verbundenheit, es ist eine Freundschaft, die ich so einfach noch nie erlebt habe. Ich habe es ja selber schon gemacht, dass ich für ein Studium oder für Arbeit in eine Stadt gezogen bin. Aber irgendwie hört man seltener, dass Leute für Freundschaft umziehen. Es ist besonders schön, wenn man das macht, weil das, was ich mit diesen Personen und jetzt dem Freundinnenkreis, in denen ich sehr warm und herzlich aufgenommen wurde, erlebe, ist so eine Erfüllung, die hätte ich mir in romantischen Beziehungen gar nicht erdenken können.
Großes Thema für den Kulturwissenschaftler, besser loslassen können. Beispielsweise mit Blick auf die Jobsuche bzw. wissenschaftliche Karriere nach dem Master.
Das tut weh. Manchmal ist das Loslassen noch schwieriger und anstrengender und vor allem langwieriger als das Festhalten oder das Versuchen festzuhalten oder so. 150 Absagen und ein Jahr später sitze ich in Leipzig und bin so, ach du Scheiße. Ah, was mache ich denn jetzt? Wenn arbeiten wird's nix, dann vielleicht probierst du eine Doktorarbeit. Und da gab's eine Absage.
Was er trotzdem gerne noch erforschen möchte, wie viele Tattoos seinen Körper zieren und wie freiwillig er ins Fitnessstudio geht, das erzählt Tristan Brelage jetzt hier in ARD Sounds. Hallo Tristan Brelage.
Hallo Mario.
Das war ziemlich überfallmäßig, glaube ich, für dich eben. Du bist mir aber sofort ins Auge gefallen mit deiner gelben Regenjacke. Es ist heute so ein durchwachsener Tag, ne? Du hast die Kapuze vermutlich auch schon aufgehabt.
Ja, ich hab eine Cappy noch aufgehabt, die hat mich vom Regen geschirmt. Ich bin in Leipzig heute losgefahren mit dem Zug. Da hat es geregnet, als ich zum Bahnhof geradelt bin. Aber zwischendurch haben mir noch Sonnenstrahlen das Gesicht geküsst, als ich im Zug saß. Also ist ein guter Tag.
Du hast schon gesagt, du bist gerade zu Besuch bei einem Kumpel hier in Bremen.
Bei meinem Bruder sogar.
Ah, das ist dein Bruder?
Ja.
Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, wieso hat Mario das nicht erkannt? Da muss ich zu meiner Verteidigung sofort sagen, dass Tristan die Frisur hat ohne Haare. Also eine Glatze.
Ich habe gar keine Haare.
Genau. Ja, genau. Du rasierst nass.
Ja.
Alle vier Tage.
Na, ich so 3-4 Mal die Woche.
Also sogar häufiger als alle vier
genau.
Tage.
Ja, genau. Also ich mein das in der Regel so, ich gehe ins Fitnessstudio, gehe nach Hause, dusche und in einem Zug wird abrasiert.
Und seit wann?
Seit 4, 5, 6 Jahren fast. Ja. Also ich trage so, dass ich das mit dem Rasierer kurz rasiert habe seit 2019 oder so, also schon, boah, das sind diese jetzt 7 Jahre, wow. Ja genau, und dann war ich einfach so ein bisschen genervt von diesem bisschen Stoppel da oben, dann dachte ich mir, ach komm, sieht bestimmt besser aus und ich bin sehr happy. Macht Spaß. Ich finde, das ist auch so ein bisschen so ein meditatives, mittlerweile kriege ich es auch sehr schnell hin, duschen, abrasieren, das geht in weniger als 10 Minuten.
Und das bringt dich dann so nochmal runter?
Ja, das ist so nach dem Fitnessstudio, nach dem Sport, oder nach dem Feiern auch mal oder so. Das ist so ein, ja, ich meine, jede Person hat ja irgendwie so einen Abend oder so ein Ritual im Badezimmer. Das ist dann meins.
Ja.
Andere Leute, keine Ahnung, kämmen sich die Haare. I wouldn't know. Ich mache mir sie weg.
Und sorry für die Frage, aber ist es, weil du große Geheimratsecken hast? Ist es, weil du...
Ich habe damals 2019 meine letzte Klausur geschrieben im Bachelor und war so... Ich bin nach Hause gekommen, in die WG und war so, ich muss was ändern. Das war zu viel Stress. Da habe ich es abrasiert. Ich weiß noch, ich habe es damals gefilmt und mir dann danach angeschaut. Und ich habe danach erst gesehen, dass sich da hinten so langsam eine Platte entwickelt hat. Ich habe es also gar nicht gemerkt. Mhm. Und ne, ich war dann fertig. Dann war es irgendwie auf ein paar Millimeter runter mit so einem Elektrorasierer. Und da habe ich so angeguckt und war so, das sieht ja viel besser aus.
Okay.
Und also deswegen, ich hatte nie Probleme mit. Also ich weiß, dass viele Männer haben ja auch damit Probleme oder generell Personen mit Haarausfall oder so haben große Probleme damit, aber das ist bei mir ganz eigentlich genau das Gegenteil. Es ist mir viel Selbstbewusstsein verbunden gewesen, die Entscheidung zu machen und seitdem ist es genau das Richtige.
Pflegeleicht?
Ja. Es ist pflegeleicht, es ist wind- und wetterfest. Ein bisschen doof im Winter, weil da kühlt man schnell aus. Im Sommer kriegst du schnell einen Sonnenbrand, aber es gibt so 3 Wochen, 4 Wochen, sowohl im Frühling als auch im Herbst, die sind genau die perfekte Temperatur. Da kannst du ohne Cappy, ohne Mütze raus, da fühlt sich das angenehm und schön an. Der Rest muss halt irgendwie irgendwelche Lösungen dir suchen.
Das ist also ein bisschen dieser Klassiker, ne? Du hast etwas im Leben erlebt und sagst, jetzt muss ich was verändern und dann gehst du an die Haare ran. Das habe ich schon öfter gehört.
Ja klar, einige Leute färben sich die Haare, machen eine neue Frisur. Ich habe mir auch eine neue Frisur gemacht. So.
Richtig.
Es war eine Einwegsstraße, eine Einbahnstraße. Wusste ich zu dem Zeitpunkt, als ich mich dafür entschieden habe, nicht. Aber also...
Aber geht es nicht wieder raus?
Irgendwann? Nee, also
theoretisch kannst du es irgendwann wieder wachsen lassen.
Naja, also hier oben habe ich kaum noch Haar. So. Also da ist schon, also hier hin, also...
Das sieht man auch ein bisschen, wenn ich ehrlich sein darf.
Ja klar, das muss man sehen. Das ist das, so eine Platte. Ja, voll. Ja, total.
Du bist jetzt wie alt?
29. Ich werde dieses Jahr 30. Freue mich schon.
Ja. Und dann ist es aber auch die Frisur, die zu dir passt.
Ja.
Und der dezente Schnauzer dazu, so der moderne, ne? Sauber eingestutzt.
Ja, da bin ich ja einer von vielen.
Genau.
Hast ja mein Bruder auch gesehen, der hat ja auch so einen.
Aber du hast ihn auch gepflegt. Da gehst du auch bei.
Ja. Ich habe mich gestern rasiert, habe ich gesagt. Kopf und Gesicht kommen dann in einem Zug.
Und der Bachelor war in welchem Fach?
Ich habe Anglistik und Germanistik studiert in Bielefeld.
Gibt's doch gar nicht.
Ja, den Kommentar höre ich öfter. Ganz tolle Stadt, liebe sie. War da sehr gerne für ein paar Jahre.
Und wenn dein Bruder in Bremen ist, bist du dann ursprünglich Bremer?
Nee. Ich komme aus dem Emsland, Bielefeld Bachelor gemacht. Dann habe ich in Köln 2 Jahre noch gearbeitet während der Corona-Pandemie, weil ich meinen Master nicht während der Corona-Pandemie machen wollte, weil ich mitgekriegt habe, wie scheiße Online-Uni ist und wie anstrengend. Und generell war ja alles irgendwie sehr turbulent. Und dann habe ich hier in Bremen meinen Master gemacht, aber ich war gar nicht so lange hier. Ich war nicht mal ein Jahr hier, dann bin ich ins Auslandssemester gegangen, Kopenhagen.
Welches Fach?
Transkulturelle Studien. Das ist so ein kulturwissenschaftlicher Master.
Und wo bist du jetzt?
In Leipzig. Da bin ich hingezogen, nachdem ich in Kopenhagen 2 wunderbare Leute kennengelernt habe. Also wirklich Liebe auf den ersten Blick. Wir haben so einen zweiten oder dritten Tag bei so einer Kennenlernveranstaltung kennengelernt und klar, manchmal macht es halt einfach Klick und dann weißt du, das ist was Besonderes so. Und wir haben jeden Tag miteinander verbracht, jeden Tag zusammen gekocht. Und nach ein paar Wochen haben wir schon so rumgewitzelt, dass ich da auch einfach nach Leipzig ziehen sollte, weil die beiden aus Leipzig kamen.
Okay.
Und irgendwie stand das da schon so halb für mich fest. Und dann, je weiter das dann ging, dieses Auslandssemester, und wir haben halt jeden Tag miteinander verbracht. Also irgendwann war so klar für mich, dass ich dann mache. Und dann bin ich zurückgekommen aus dem Auslandssemester, musste eigentlich nur noch meine Masterarbeit schreiben und habe das dann in Leipzig gemacht. Und mir dann gesagt, ich will bei diesen Leuten sein und bleiben, bin da hingezogen, bereue es in keiner Sekunde, ganz im Gegenteil. Es war echt die beste Entscheidung, die man hätte machen können. Weil Leipzig eine wunderschöne Stadt ist, auch wenn Bremen auch eine sehr wunderschöne Stadt ist. Aber eben, weil diese freundschaftliche Liebe und Community, die ich da gefunden habe, ist unglaublich. Hat ein bisschen gedauert, bis ich da auch einen Job gefunden habe, aber...
Was machst du jetzt?
Ich arbeite als Projektkoordinator für den Miteinander e.V. Das ist ein Verein aus Sachsen-Anhalt in Magdeburg, Salzwedel und Halle. Der hilft unter anderem Betroffenen von rechtsextremer Gewalt in der sogenannten mobilen Opferberatung. Da bin ich in so einem Projekt angestellt. Ich bin kein Berater, also ich mache jetzt nicht diese Psycho...
Du machst Orga.
Ja, Koordination, um es mal ein bisschen beschönter auszudrücken. Also ich bin für die, beispielsweise maßgeblich für das Gedenken um den 9. Oktober in Halle zuständig und helfe da der verschiedenen AkteurInnen im Netzwerk, das Gedenken halt irgendwie traumasensibel und irgendwie inklusiv zu gestalten. Also ich bin da viel einfach da, dass die Leute irgendwie diesen Tag irgendwie begegnen können, in einer Art und Weise, wie es zu ihren Bedürfnissen passt. So, genau. Und dann nebenher versuche ich noch andere Projekte da irgendwie aufzuziehen.
Ja. Und das ist Vollzeit?
Genau, ich mache das jetzt Vollzeit diesen Monat. Die letzten 2 Monate habe ich 30 Stunden gemacht. Ja.
Und ist gut?
Ist echt gut.
Ist noch neu, ne? Bisschen.
Ja, also man muss sich erstmal reinfühlen. So.
Ja, und reinwachsen.
Das ist so, genau, ich bin in Leipzig, der Job ist in Halle, ich kann quasi alles aus dem Homeoffice machen. Ich bin gelegentlich mal in Halle oder Berlin, vielleicht auch mal Magdeburg so, aber man gewöhnt sich dran. Es ist super interessant, weil es ist ja eine Arbeit, die total auch mit so einem Idealismus einhergeht. Also, dass man sich entgegen der Zustände, die halt herrschen, versucht, den Leuten, die Hilfe am meisten brauchen, auszuhelfen. Also, gerade in Sachsen-Anhalt und in Sachsen auch, gibt es besonders viel Gewalt, rechtsextreme Gewalt. Und die Betroffenen, die da irgendwie zu unterstützen, Community-Building zu betreiben, ist eine extrem wichtige Aufgabe. Und da helfe ich gerne bei.
Du hast eben schon gesagt, die beiden Personen, die du da getroffen hast, in Kopenhagen war es, ne?
Ja.
Das
genau gesagt, Trekroner, das ist ein Vorort von Roskilde. Da steht die Uni, da haben wir uns kennengelernt, nicht in Kopenhagen.
Und das war eine freundschaftliche Liebe so. Weil ich habe schon gleich so gedacht, 2 Leute, okay.
Ja, also man kann ja auch mehr als eine Person lieben.
Ja, genau. Was ist es jetzt für dich? Also seid ihr auch, wohnt ihr unter einem Dach? Ist es für dich eine, auch, also es gibt ja unterschiedliche Arten von Liebe. Also es ist keine erotische Liebe.
Nee. Es ist, also Verbundenheit. Es ist eine Verbundenheit, es ist eine Freundschaft, die ich so einfach noch nie erlebt habe. Ich habe es ja selber schon gemacht, dass ich für ein Studium oder für Arbeit in eine Stadt gezogen bin. Das machen ja die meisten. Die meisten kennen das. Ich bin ja auch genauso nach Bremen gekommen.
Für den Master.
Nach Bielefeld für den Bachelor und nach Köln für die Arbeit zwischen Bachelor und Master. Aber irgendwie hört man seltener, dass Leute für Freundschaft umziehen. Mhm. Und klar, das gibt es auch. Das will ich ja niemandem absprechen. Ganz im Gegenteil. Es ist besonders schön, wenn man das macht. Weil das, was ich mit diesen Personen und jetzt dem FreundInnenkreis, mit denen ich sehr warm und herzlich aufgenommen wurde, erlebe, ist so eine Erfüllung, die hätte ich mir in romantischen Beziehungen gar nicht erdenken können. weil es so ein Community-Gefühl ist einfach.
Und du machst sie woran fest oder an welchen beispielhaft kannst du es beschreiben, wo merkst du es, was passiert?
Wir sind eine sehr aktive FreundInnen-Gruppe. Also es passiert ständig was. Ich habe die Tage noch so eine Kanufahrt gebucht, also dass wir so Kanus ausleihen und vom Stadtzentrum zu einem See am Rande der Stadt fahren. Am Samstag fahre ich wieder zurück. Da gehen wir vielleicht, also es steht noch nicht fest, aber wir wissen auf jeden Fall nicht alle von uns, aber immer ein Teil von uns macht dann immer irgendwas zusammen, mehrmals die Woche. Ich spiele einmal die Woche mit einem Teil von den D&D und jetzt seit einiger Zeit Dungeons and Dragons, Entschuldigung, falls der das was sagt.
Das ist nicht am Computer.
Nee, das ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel. Ich kann noch mehr ausführen, wie du magst. Wenn du willst, können wir es aber ganz kurz spielen, dann kannst du es nachvollziehen. Also Pen-and-Paper-Rollenspiel ist ein gemeinsames, kreatives Erleben von einer Geschichte, wo eine Person, der die Erzählerin ist und die MitspielerInnen, spielen einen Charakter selbst. Und das würde dann vielleicht beispielsweise so aussehen. Stell dir vor, du bist in einem Wald, es ist vielleicht gerade Sonnenuntergang, du bist mit dem Wald schon vertraut, genau, macht die Augen zu, richtig, ne? Du hörst vielleicht auch irgendwie das Rauschen der Blätter, vielleicht ist ein kreativ kühler Tag heute und in der Entfernung, irgendwie vielleicht so 30, 40, 50 Meter entfernt von dir, hörst du so das Knacken von einem Ast, was vielleicht nicht unbedingt sein sollte. Wie reagierst du? Das ist jetzt die Frage an dich, die kannst du jetzt selber beantworten. Schaust du hin, vielleicht hast du ja einen Bogen dabei, also es ist häufig so ein Fantasy-Kram, hast du einen Bogen dabei, was machst du dann? Wie reagierst du?
Erstmal schaue ich genau, was da ist, bleib stehen.
Und da hast du dann auf deinem, du hast dann so einen Charakterbogen vor dir, da gibt es dann Fähigkeiten für, das ist ja dann vielleicht Wahrnehmung und vielleicht bist du besonders gut im Wahrnehmen, hast dann einen guten Wert drauf, nimmst dann einen Würfel, würfelst drauf und dann rechnest du den Wert da drauf. Und ich habe in meinem Kopf, ich als Spielleitung habe dann einen Schwellenwert, über den du rüber musst, um das quasi zu schaffen. Und nehmen wir mal an, du würfelst gut, dann sage ich dir erst so in der Entfernung, ja, das ist, erst kannst du es gar nicht ausmachen, weil die Sonne geht ja schon unter und das Licht, das dämmt ja so den Kontrast so ein bisschen, aber wenn du ein Sekündchen genauer hinschaust, glaubst du, es könnte vielleicht ein Wolf sein oder so.
Oder ein Wildschwein.
Oder ein Wildschwein.
Irgendwas
in die Richtung, irgendwas könnte es sein, genau.
Und du denkst dir das gerade selbst dann auch aus in dem Moment als Spielleiter, oder?
Ja, als Spielleitung, also
man... Oder gibt es auch so ein paar...
Ja, also es gibt auch vorgeschriebene Sachen, klar, aber also häufig macht man, also überlegt man sich das selbst. Ich bin auch selbst Spielleiter, also mittwochs, Montag spielen wir D&D und aktuell so eine kleinere Runde, die nicht so häufig stattfindet, nicht jede Woche, leite ich ein anderes System. Ist auch so ein Fantasy-Kram, mache ich dann mittwochs, dann leite ich dann. Und da... Man bereitet sich ja vor, aber es ist viel auch Improvisation. Einfach weil man als Spielerin, du hättest ja sehr jede Entscheidung treffen können. Du hättest auch so sagen können, ich renne jetzt weg oder so.
Richtig, da musst du drauf reagieren.
Genau. Und deswegen macht es gar keinen Sinn, so großartig alle Szenarien auszudenken, vorzubereiten, weil der Spaß daran auch ist, so ein bisschen gemeinsam zu improvisieren und kreativ zu arbeiten, zu leben und halt eben dieses gemeinsame Kreative auszuleben. Ja. Deswegen ist es witzig, kann auch total Herzschmerz sein. Letztens gab es einen Moment, dass in unserer D&D-Runde nach einem Kampf ein Charakter gestorben ist und ich verarsche dich nicht. Wir haben alle geweint.
Okay.
Und das ist irgendwie, das ist schön. Das ist so eine der Sachen, die liebe ich besonders an diesem FreundInnenkreis, dass wir so gemeinsames Kreatives erleben haben.
Ja.
So, um jetzt mal.
Und dann eben, wie du schon sagtest, Ausflüge, Sport, Bewegung, frische Luft, Abenteuer, Action.
Ja, wir machen Urlaub zusammen, wir gehen feiern zusammen, haben eine gute Zeit.
Schön. Du bist reif jetzt, mein lieber Tristan, für die kleinen Fragen des Lebens, um dich noch so ein bisschen steckbriefartig kennenzulernen. Du darfst drei Zettelchen ziehen.
Drei. Ich gucke nicht hin. Das sind eine Menge Zettel. Was, welcher fühlt sich richtig an? Der hier. Soll ich die nacheinander rausziehen und also einen beantworten? Oder?
Wie du willst.
Das passt so gut zu dem, was wir gerade gesagt haben. Sehen Sie Ihre Lieblingsmenschen jede Woche?
Ja.
Sehr gut. Wie ich gerade erzählte, also... Ja. Wir sind bemüht darum, uns auch hier regelmäßig zu sehen und Zeit miteinander zu verbringen.
Seid ihr mit oder ohne Kinder?
Ohne. Das kommt bestimmt noch bei ein paar von uns, aber aktuell noch ohne. Ja. Ich gehöre zu den Älteren, ich bin 29, werde jetzt 30, die jüngste Person ist 25. Es gehört bei einigen auch zum Lebensplan dazu, bei anderen nicht.
Ja. Kinder, Familie, ja.
Genau.
Aber ihr seid keine Sekte oder so?
Vielleicht. Nein, sind wir nicht. Nein, noch nicht. Also man kann daran arbeiten, wäre witzig.
Ja.
Vielleicht hörst du jetzt in ein paar Monaten von einer neu gegründeten Sekte.
Weil du auch so was Mönchhaftes hast,
ein bisschen. Ah, wegen der Glatze wieder. Da kommen wir wieder zurück.
Okay, gut. Die nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage. Wie viele Facebook-Freunde haben Sie?
Bist du bei Facebook überhaupt?
Also gut, ich bin ja noch, meine Jugend und so, war ja Facebook noch ein Ding. So. Aber ich weiß nicht mehr, wann ich letztes Mal auf Facebook war. Und da habe ich irgendwann vor ein paar Jahren, habe ich mal extrem radikal reduziert darauf, dass jetzt... Ich glaube, niemand damit mehr mit Freunden. Den Account habe ich, glaube ich, noch, weil da irgendwelche Sachen mit verlinkt sind, schätze ich mal. Aber
okay,
ich habe keine Freunde. Und
wo hast du digitale Freunde? Bei welcher?
Instagram.
Und da sind es ungefähr?
Ich glaube, da folgen mir vielleicht so 200 Leute. Ich folge vielleicht auch so um den Dreh 200. Ja, viel Tattoo-KünstlerInnen folge ich. Genau, also ich meine, Instagram ist eine, finde ich, eine, ist ja, das ist ja so eine Generationssache. Da finde ich mich am ehesten.
Und dann schreibst du darüber auch Kurznachrichten?
Ja, also es gibt, für mich ist das auch, teilweise ist Instagram auch eine Plattform, mit der ich quasi die primäre Austauschplattform für so ein paar Friends. Also ist ganz interessant, wie man mit bestimmten Leuten schreibt man auf WhatsApp, bestimmten Leuten auf Telegram, bestimmten Leuten auf Signal und mit anderen Leuten schreibe ich halt auf Instagram. Das sind Leute, von denen habe ich teilweise nicht mal die Telefonnummer, aber wir schreiben halt darüber gelegentlich mal oder so. Das ist dann immer so anlassbezogen. Dann postet jemand eine Story oder ein Post ist da, den ich cute finde oder witzig finde und dann schreibe ich den halt mal.
Machen wir dann erst das Tattoo und dann machen wir gleich. Eine Frage noch bitte.
Okay. Eine noch, ja. Welcher Superheld, Fantasyheld passt zu Ihnen? Donald Duck, Superman, Pippi Langstrumpf, Lucky Luke, Harry Potter?
Punkt, oder?
Das ist eine gute Frage.
Ist es offen oder ist es nicht offen?
Es ist nicht offen, deswegen scheine ich mich entscheiden zu müssen.
Naja, ich wäre heute ein bisschen kulant.
Das ist, wow, sehr lieb, dass du das heute kulant bist. Aber ich gehe mal mit, also ich habe das Gefühl, Pippi Langstrumpf ist irgendwie so eine, die taucht vielleicht auch im Verfassungsschutzbericht auf, als linksradikale Zecke irgendwo. Lucky Luke ist natürlich auch spannend als Outlaw, so ein bisschen. Harry Potter ist natürlich für meine Generation besonders prägend gewesen, aber weiß ich nicht, da muss man irgendwann, da wächst man irgendwann raus, I guess. Superman ist mir ein bisschen zu glatt poliert. Donald Duck, witzig und so, aber ich bin nicht so der Mensch, der in so Temper Tantrums rausfällt, deswegen. Doch, Pippi Langstrumpf ist auch toll. Und sie kann ein Pferd hochheben, das ist ziemlich cool.
Ja.
Und dann noch einen Affen. Und zwei ziemlich coole Friends. Also.
Das stimmt.
Vielleicht hat sie sich auch in die verliebt, kann ja auch sein.
Ja.
Das waren die drei Fragen, oder?
Das waren die drei kleinen Fragen des Lebens.
Meinst du, das ist eine ausreichende Antwort?
Aber die ist auch ein bisschen vernachlässigt worden, ne? Die wäre eigentlich auch ein Fall fürs Jugendamt. Haben wir neulich mal hier besprochen, als jemand die Frage hatte.
Na, ja, das kann vielleicht sein. Sie scheint ja ganz gut klargekommen zu sein. Und ich meine, wenn sie für sich sorgen kann und jetzt ein, da man nicht normales Leben führt, aber trotzdem irgendwie über die Runden kommt und so, dann scheint es ja okay zu sein.
Ja.
Sie hat ein Pferd, einen Affen, zwei Friends. Für einige Leute braucht es nicht mehr. Wolltest
und,
du mehr?
Und gute Laune.
Ja, sehr gute Laune.
Abenteuerlust.
Ja, wirklich. Beweglich. Also die Ratschläge, die sie schlägt. Ich könnte das nicht.
Kreativ, aktiv.
Siehst du, das sind alles so Adjektive, mit denen kann man sich irgendwie gerne identifizieren. Vielleicht sollen wir uns alle ein Vorbild nehmen.
Du hast eben gesagt, es gibt ein paar Tattoo-Posts manchmal, die du cool findest bei Insta.
Ja.
Du bist auch selber tätowiert.
Ja.
Du hast eben schon, als wir die Mikrofone warm gemacht haben, meinen Pullover angeschaut. Da ist so eine halb...
Komm, ich ziehe jetzt meinen Pulli aus.
Eine Halbsonne also, drauf, Behind the Sun steht da drauf.
Genau, ich ziehe jetzt meinen Pulli aus und zeige dir das Tattoo. Ist am Arm, keine Sorge, wir sitzen hier nicht allzu sehr. Ja, warte. So, dann kann ich es dir zeigen. Ist hier, da.
Ah ja, tatsächlich.
Und da drunter steht Moin.
Ja, in Rot.
Ja, in Rot, ne?
Ja, was für eine Schriftart ist das? Sieht aus wie so eine Saloon-Schrift.
Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Western. Das hat der Tattoo-Artist in Kopenhagen entschieden.
Okay. Was
für eine...
Und die
ich,
Sonne,
wollte eine mit Serifen.
Das die ist Sonne Serifen, ist sehr oder? Ähnlich wie ja, die Sonne auf dem Pullover.
Ja, es ist, ne, siehst du?
Ist mit Serifen, ja. Ja, schön.
Ja, genau.
Und auf der rechten Seite sind Füße von irgendeinem Vogel oben.
Nee, das ist...
Die gucken unter dem T-Shirt hervor.
Siehst du das hier? Das
sah aus wie ein Vogel, aber es sah aus wie Krähenfüße.
Weißt du, also es gibt ja diesen...
Das sind Hühnerbeine, oder?
Sagt die Baba Yaga was? Das ist so ein osteuropäisches Märchen, oder nicht, eine Sagengestalt von einer Hexe. Das ist die Baba Yaga und die, ihr Haus, ihr Hexenhaus läuft auf Hühnerbeinchen rum. Und ich fand das irgendwie witzig, da so ein brutalistisches Gebäude, wo so Pflanzen rauswachsen zu haben. Und jedes Mal, wenn ich halt ein T-Shirt trage, gucken immer nur die Beinchen raus. Das finde ich ganz, ganz toll daran. Ja.
Und dann ist auf dem linken Unterarm noch ein, ich würde sagen Drache, aber ich sehe es nicht genau.
Komm nochmal genau hin. Komm, du kannst es. Ja, komm. Anstrengende Denkleistung. Naja, du kannst es. Wie viel Arm hat ein Drache? Wie viel Arm hat dieses Wesen hier?
Ist es ein Tintenfisch?
Ja, es ist ein Tintenfisch. Sehr gut. 10 Gummipunkte.
Dreh mal bitte ein bisschen den Arm.
Da, so, hier,
ja, das macht es leichter, ja.
So, ja. Okay. Hier habe ich einen Fahnen drauf. Das habe ich mir an zwei aufeinanderfolgenden Tagen stechen lassen.
Oha.
Würde ich nicht empfehlen. Das ist sehr schmerzhaft gewesen.
Und das Messer? Wofür ist das Messer?
Das ist so ein Ausnehmen-Messer, wo man...
Zum Fische?
Ja, Fische und also Tier und Fleisch generell, weil ich kein Fleisch esse und so. Dachte ich, mach so ein... Das ist ja kaputt.
Das ist kaputt, das stimmt.
Ja, genau.
Ich glaube, du bist auch der einzige Mensch, der ein kaputtes Messer auf der
Arm hat. Ja, ich bin Arm, so individuell, bin ich da, glaube ich, jetzt auch nicht. Gibt es bestimmt noch mehr davon.
Ein kaputtes Messer?
Ach, ist safe, bestimmt. Da, ich halte mich da nicht für.
Wie viele Tattoos hast du insgesamt?
47. Ich kann dir auch genau sagen, wie viel Geld ich dafür ausgegeben habe.
Ist das wichtig für dich?
Es ist, also ja, in einer gewissen Art und Weise schon.
Nämlich? Weil, in welcher?
Also mir ist es irgendwie auch wichtig, so ein bisschen eine Perspektive dazu zu behalten. Und ich möchte auch für mich einfach selber so, ich mag gerne mit so Sachen so aufschreiben und es mir so merken. Ne? Wann war ich wo, wie viel hat das gekostet und so weiter. Und nicht, weil ich irgendwie damit mich selbst imitieren will oder damit angeben will, so, sondern weil das ja auch so ein Gesamtkunstwerk entsprechend ist. Und genauso wie einige Leute irgendwie die sich gerne eine schöne Wohnung einrichten, richte ich mir dann halt meine Haut ein. Und dazu gehört für mich dann auch irgendwie auch so ein bisschen Inventar zu behalten, wo, wann, wie,
ja,
wie teuer.
Und kommunizierst du das jetzt offen hier im Podcast oder nicht?
Es hat über 8.000 Euro gekostet. Ja. Ich habe vor 8, 9 Jahren angefangen.
Und ist es für dich viel Geld oder ist es für dich nicht viel Geld?
Es ist sehr viel Geld. Sehr, sehr viel Geld.
Und ist es jeden Cent wert oder würdest du sagen, es hätte auch ein bisschen günstiger sein dürfen?
Also gerade Tattoos ist eine Kunst, die auf der Haut kommt und so. Und da spare ich nicht. Mir ist es wichtig, dass dieser ästhetischen Anspruch, den ich an meinen Körper dadurch erhebe, wenn ich da ein Tattoo drauf habe, dass es da auch einer gewissen Vorstellung von mir folgt. Also die ich Vorstellung habe von irgendwie, wie das am Ende aussieht, wie gut das verheilt ist, wie das vielleicht in 5 bis 10 Jahren aussieht oder in 20 oder in 50 Jahren oder so. Und da dann zu sparen, weiß ich nicht.
Findest du falsch?
Das ist nicht, zumindest nicht meine Priorität. Ich weiß, dass andere Personen da bestimmt irgendwie sagen, ach mein Gott, dann kann ich mir auch mal für 30 Euro was stechen oder selber was tätowieren oder so. Das machen ja auch viele so. Das war gerade in Corona-Zeiten, dass wir irgendwie viele das auch probiert haben mit Tätowieren. Aber ist nicht für mich so. Und das ist okay.
Wenn du so ein Sammler bist, ne, hast du dann auch zu jedem Tattoo eine Geschichte und hast verschiedene Orte und verschiedene Studios oder gehst du, oder hast du dein Stammstudio?
Ich habe mittlerweile, glaube fast 2 Dutzend Tattoos von 2 Dutzend TätowiererInnen, würde ich sagen. Und ja, das ist halt natürlich auch immer verknüpft dann mit irgendwie einem gewissen Zeitpunkt im Leben natürlich auch. Also ich bereue kein einziges Tattoo. Aber ich habe Tattoos, die würde ich nicht nochmal stechen lassen, sagen wir mal so.
Ja.
Wenn es jetzt weg wäre oder so. Aber es ist ja auch immer eine Erinnerung an einen Ort, an einen Moment, in dem man war und an den Personen, mit denen man sich damals umgeben hat und die vielleicht immer noch Teil von dem Leben sind und so. Also es ist ja, diese Stelle ist dann quasi frozen time. Und das ist dann eigentlich ganz schön, weil ich kann nicht auf meine ersten Tattoos gucken und daran denken, dass ich da halt irgendwie 20 war und dann Tattoos, die ich vor 3 Wochen bekommen habe, da war ich halt 29.
Hast du auch Namen eintätowiert von irgendwelchen verflossenen Liebschaften?
Nee, Namen auf meinen Körper ist nicht so meins. Nee. Das Moin. Ich habe mal den Titel von meinem Lieblingsgedicht tätowiert und darüber noch so ein, wie nennt man das? In dem Gedicht kommt auch eine Statue vor und das ist diese Statue dann tätowiert. Genau. Ozymandias von Percy Shelley.
Okay.
Ich kann es nicht aufsagen.
Ich kenne es leider gar nicht.
Percy Shelley, ganz toll, sehr zu empfehlen. Der Vater, glaube ich, von Mary Shelley, also die Frankenstein geschrieben hat. Und das ist so ein klassischer romantischer, also Romantiker, Dichter und so. Und Ozymandias ist ein relativ bekanntes Gedicht von dem. Da geht es darum, dass ein Reisender in der Wüste findet auf einmal so Ruinen. Und auf einem dieser Ruinen, das ist so eine riesige Statue, die kaputt gegangen ist und auf dem Boden liegt. Und auf der Beschreibung riesig groß steht irgendwie drauf, hier, ich bin der König aller Könige, meine Werke sind so unglaublich riesig. Erbleichet vor mir. Also, look at my works here, mighty and despair. Das ist so ein beflügeltes Wort, das kennt man vielleicht aus diesem Gedicht. Und dann endet das Gedicht damit, dass in so 2 Zeilen gesagt wird, dass nichts davon verblieben ist, sondern einfach nur Wüste und Verfall. Also, ein Gedicht, was irgendwie so an die, wie halt Machtstrukturen und so, irgendwie auch mal verfallen und nichts für ewig ist, entsprechend.
Die Vergänglichkeit des Seins.
Nicht unbedingt des Seins, sondern speziell würde ich bezogen auf so diese Machtansprüche, dass Herrschaft nicht ewig ist. Natürlich kann man es auch so auf sich beziehen, klar, wenn du es möchtest. Ist es deine Interpretation?
Und wie geht's dir mit der aktuellen Weltlage? Beschäftigt dich das? Treibt dich das um, was es da für Machtansprüche gibt, was da für Herrschafts...
Ja, klar. Wie kann man... Also man hat ja, wenn ich gute Laune habe, dann ist es ja trotz der Lage der Welt und nicht wegen.
Bist du aktiv deshalb?
Na, zum einen arbeite ich in einem Verein, der Betroffenen von rechtsextremer Gewalt aushilft. Das würde ich sagen, ist aktiv. Ich mache ehrenamtlich, bin ich aktiv in einem Verein hier in Bremen. Dem Critical Diversity Collective. Wir machen kritische Diversitätsarbeit, Bildungsarbeit und so. Ja, klar. Ich glaube, wenn es nicht wäre, dann würde ich mich noch hilfloser fühlen. Weil die meisten Probleme, denen man ja heute so entgegensteht, also die Vorbereitung zum Krieg, das sind Sachen, die kann ich so alleine nicht verändern. Ich konnte vor Jahren irgendwie mir selbst Illusionen geben, dass so Konsumentscheidungen wie vegetarisch-vegan leben oder so vielleicht einen Einfluss auf was haben, auf Klima und Umwelt und Tier. Aber es ist ziemlich egal, also wie aktuell meine Haltung irgendwie dazu ist, ob ich mich vom Staat zum Kriegsdienst eingeberufen werde oder nicht. Meine Haltung ist da egal. Das kommt am Ende halt, wenn es soweit ist, ob ich es will oder nicht. So. Und das ist was, wo man natürlich eine Hilflosigkeit erlebt, weil eine Hilflosigkeit ja ein Ausdruck von mangelnder Handlungsoption ist.
Und deswegen ist es dir eine Hilfe, aktiv zu sein, Sachen zu machen, weil es sonst noch größer wäre, diese Ohnmacht.
Ja, natürlich. Und ich meine, weil es natürlich auch Probleme gibt, die man in Anführungszeichen im Kleinen lösen kann. Also da, wo ich arbeite, da werden Einzelbetroffenen von rechtsextremer Gewalt ausgeholfen und so. Und das ist natürlich Arbeit, die auch wichtig ist und die besonders wichtig ist, weil sie direkter spürbar ist. Und das ist vielleicht entsprechend auch eine Arbeit, die auch genau dieses Ohnmachts- und dieses Hilflosigkeitsgefühl ein bisschen ausgleichen kann. Dass Europa ein Zusammenschluss von Staaten ist, den gewissen Zweck verfolgen und über diesen Zweck gehen sie halt auch meinetwegen, nicht nur meinetwegen, sondern für ihre Zwecke auch über Leichen. So, das ist in Kauf genommen im Mittelmeer, das ist in Kauf genommen in der Ukraine, das ist in Kauf genommen in Israel, in Gaza, in der Ukraine und sonst wo. Und das ist insgesamt, um mal eine Klammer drum zu machen, etwas, was mich natürlich nicht ruhig lassen kann.
Angenommen, Tristan, du wärst jetzt Bundeskanzler. Was würdest du machen? Was würdest du ändern?
Das ist eine ganz schreckliche Frage.
Ja, warum?
Na, weil in der Funktion des Bundeskanzlers, ich kann ja nicht, also die Zwecke, die die Bundesrepublik Deutschland als Staat halt hat, schränken die Fantasie, die ich jetzt hier äußern könnte, natürlich massiv ein.
Ja.
Ich könnte jetzt beispielsweise nicht sagen, keine Ahnung, wir enteignen alle Wohnungskonzerne von heute auf morgen und, keine Ahnung, schaffen die... Ja, und die kapitalistische Produktionsweise ab. Das geht ja doch nicht. Das klappt nicht aus verschiedensten Gründen. Unter anderem, weil es in der Verfassung drin steht, dass sowas nicht geht. Beziehungsweise, dass da die kapitalistische Produktion festgeschrieben ist. Deswegen, ich finde diese Frage, das ist eine Frage, die kriege ich mir zwischendurch auch mal wieder gestellt, vielleicht auch mal in einer Kneipe oder so. Und das, ich finde, die ist auf so vielen Leveln absurd, dass ich mich da nie ernst damit beschäftigt habe.
Ja.
Also, weil da clasht, glaube ich, die Vorstellung von, man könnte ja alles machen mit so ein bisschen, wenn man zweimal drüber nachdenkt, wahrscheinlich nicht. So.
Aber in deiner idealen Bundesrepublik Deutschland sähe es wie aus? Das ist ja die Frage, die dahinter steht.
Ja, also ich.
Da hättest du.
Ich möchte mich ja nicht über die BRD identifizieren. Also genau. Über die.
Aber in einem Land, in dem du leben würdest, gäbe es diese Grenzen nicht beispielsweise, die Europa im Mittelmeer hat.
Ja, so. Aber das wäre dann, da bist du ja wieder immer noch in dem Denken um Länder. Also das in dem Land, in dem ich leben würde. Das möchte ich auch nicht.
Du willst also, quasi gar keine Grenzen. Du willst, dass wir auf einer Welt leben und das auch als eine Welt verstehen. Und uns nicht künstlich irgendwie separieren.
Was heißt denn künstlich?
Ja, das stimmt. Das ist eine gute Frage.
Also künstlich ist ja der Gegenzug von natürlich. Ne?
Ja.
So. Und das suggeriert ja irgendwie, dass es sei so nicht richtig oder so. Das sehe ich nicht ab. Also, was heißt das hier nicht ab? Also künstlich ist in dem Moment, ist ja eine Negativbeschreibung, die du damit meinst. Also was ich...
Oder unnötig.
Ja. Ja gut, aber sie haben ja eine Funktion. Staaten haben ihre, brauchen ihre Grenzen, um quasi, oder haben ihre Grenzen, um darin ihren Machtanspruch auszuüben. So. Und diese Grenzen sind ja quasi Demarkationsmarker, Wort nicht richtig gekriegt, naja, Abgrenzung dafür zu den anderen Staaten. Und deswegen diese Aussage in einem Land oder so, das ist ja, das impliziert ja alles genau diese Existenz von diesen, von den politischen Systemen, die dahinter sitzen.
Da sind wir wieder bei diesem Gedicht eigentlich.
Ja, das ist nicht für ewig wert. Hast du recht. Guten Haken gekriegt. Weitere Gedichte habe ich den,
aber kann
ich
nicht aufzählen. Aber glaubst du, dass es immer so sein wird, dass es ist es notwendig, dass es Grenzen gibt?
Glaube ich nicht. Ich glaube, es ist notwendig, sie zu überwinden.
Aber warum sind sie entstanden? Weil Leute...
Ja, die historische Entwicklung vom Feudalsystem zum Kapitalismus, irgendwo dort hat sich die Notwendigkeit für den modernen bürgerlichen Staat entwickelt, wie wir ihn jetzt haben. So, und das impliziert entsprechend auch dort die so stark festgesetzten Grenzen, wie sie jetzt gerade existieren. Das war wahrscheinlich, also so gut bin ich da mit geschichtswissenschaftlichen Auseinandersetzungen bezüglich der Herausbildung des Staates als Konstrukt nicht so super vertraut, aber soweit ich das im Kopf habe, ist dieses Konzept von diesen klar abgegrenzten Staatengrenzen eine verhältnismäßig neue Sache, zumindest im Kontext von wie alt der Mensch oder die Menschheit ist.
Ja.
Und deswegen glaube ich, das kann auch überwunden werden. Ist auch möglich.
Dauert vielleicht noch.
Man würde aber träumen dürfen.
Jahrzehnte,
oder?
Jahrhunderte, klar.
Also, wehe, du verbietest mir das Träumen.
Ah, auf keinen Fall.
Sehr gut.
Lieber Tristan Brelage, wir sind drei für den Koffer.
Okay.
Du darfst einmal in diesen Koffer reinschauen und eine Sache auswählen, spontan, intuitiv.
Okay.
Folgt okay, deinem Bauchgefühl.
Oh, ha. Ich kann natürlich jetzt einfach, ich kann es mir einfach machen und die Karte nehmen und dann weiter über Ländergrenzen und so mich beschweren. Mache ich nicht. Warte mal. Was Schönes, was hier drin ist.
Eine Postkarte.
Ah.
Ja, das ist dieser Leuchtturm in Dänemark.
Ah, in Dänemark. Ja, guck mal, da schießt sich der Kreis ein weiteres Mal. Wow. Als wäre das geskriptet, Leute.
Wie die Sande.
Ist es nicht. Ist nicht geskriptet.
Es ist alles echt. Ist authentisch.
Wow.
Ist real.
Ah ja. Ich finde Postkarten schön. Postkarten schreiben ist eine tolle Sache.
Da ist eine Sonne drauf, die geht, glaube ich, unter.
Genau. Dünen. Wunderschöne Dünenlandschaft. Ein quadratischer Leuchtturm mit roter Spitze rund. Und die Sonne ist halb unterm Horizont untergegangen.
Wem würdest du die Karte schicken? Schön.
Ja, oder?
Dankeschön.
Ja, ich würde sie dir schicken. Vielleicht, wenn ich die in mehrfacher Ausführung finde, würde ich die vielleicht auch noch ein paar Leuten aus Leipzig schicken. Ja. Vielleicht auch meinen Bruder, who knows.
Du hast diesen einen Bruder?
Ich habe zwei. Der andere, den sehe ich heute auch noch. Der soll mal arbeiten. Der kommt aus Hamburg her.
Seid ihr eng verbunden?
Ich bin mit meinem großen Bruder deutlich näher als mit meinem kleinen. Aber sowas wandelt sich ja auch. Also ich habe auch mit meinem großen Bruder hier in Bremen zusammengelebt, bevor ich nach Dänemark bin. Das war sehr schön.
Und im Emsland? Welcher Ort?
Papenburg ist die nächstgrößere Stadt. Mein Vater ist Gärtner, Gärtnermeister und hatte einen eigenen Betrieb. Deswegen sind wir so mitten im Nix zwischen zwei Dörfern. Irrelevant. Das nächste Dorf ist Aschendorfer Moor.
Aschendorf.
Nee. Aschendorfer Moor. Naja, das ist noch ein wichtiger Unterschied. Sagen zumindest Aschendorfer und Aschendorfer Moore, I guess.
Was würdest du sagen, hat dich geprägt, so aus dem Emsland her? Es gibt ja die Klischees, viel Alkohol.
Mhm.
Was noch?
Flach.
Flach, ziemlich flach.
Und da ist nichts sonst. Also keine Ahnung, es ist so ländlich groß werden ist natürlich auch schön. Ne? Also mit meinen beiden Brüdern, also wir sind jeweils 3 Jahre auseinander. Der Betrieb von meinem Vater und dann drumherum so Moor. Also wir waren in so einer Gärtnersiedlung, da waren noch andere Betriebe. Aber wir hatten unendlich viel Platz zum Spielen. Wir haben da, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, total absurd. Wir haben uns irgendwie mal, da kann mein großer Bruder höchstens 10 Jahre alt gewesen sein oder so, dass wir uns irgendwie eine Axt und einen Beil von meinem Vater aus der Werkstatt genommen haben und im Moor dann irgendwie so einen Baum gefällt haben. Oder zwei, ich weiß nicht mehr genau. Aber das war, also, und das haben wir dann immer bis Sonnenuntergang gemacht und sind dann mal von alleine wieder nach Hause gekommen. Mal wurden wir, musste unsere Mutter sehr laut rufen und erstmal durch den ganzen Betrieb durch und so. Aber also es war, als Kind ist das richtig toll, weil du bist ja umgeben von Grün und von Platz um Platz um Platz um Platz. Aber sobald man irgendwie, keine Ahnung, Teenie wird und sich dadurch auch irgendwie die Freizeitbeschäftigungsprioritäten verändern, ist dann so richtig im Nix zu wohnen auch eine Herausforderung. Weil so zur Stadt, zur Schule waren es so, glaube ich, 8, 9, 10 Kilometer. Wenn du mal, keine Ahnung, wenn du ein pubertierender Teenager bist und unbedingt Röhrenjeans brauchst, die findest du nicht in Papenburg. Dafür musste man entweder mit dem Zug hoch nach Leer oder wenn man in die Sommerferien war oder so, hat man sich das schöne Niedersachsen-Ticket geholt und ist nach Bremen gefahren. Deswegen, also auf dem Land groß werden als Kind ist richtig geil.
Würdest du denn zurückgehen?
Nee, keinen Fall. Da gibt es beruflich keine Perspektive für mich. Also ich bin ja jetzt, keine Ahnung, Kulturwissenschaftler, aber versuche jetzt irgendwie in so einem NGO-Sektor zu arbeiten. Also irgendwie, wenn es nach mir gehen würde, irgendwie Menschenrecht, Klima, irgendwie so in die Richtung. Und da gibt es in der Ecke natürlich auch Heimatvereine und so ein Kram. Aber die Möglichkeiten, die eine Stadt bietet, die mir beispielsweise Leipzig bietet, sind viel, viel größer und viel, viel schöner. Es ist ein Ort, an dem ich nicht wieder zurückkommen würde. Und das ist okay. Das ist, ja.
Aber ist für dich Heimat doch?
Nee, Heimat ist Leipzig.
Das ging schnell.
Ja, Heimat ist da, wo die tollsten Leute sind, oder? Also Heimat ist ja nicht, also klar, es ist auch ein Ort. Also jetzt, als ich in Bremen angekommen bin und dann der Weser lang spaziert bin, bevor ich hierher gekommen bin, also bevor wir uns über den Weg gelaufen sind, nicht bevor ich hierher gekommen bin, da ist natürlich so ein kleines Nostalgiegefühl. Ich habe etwas mehr als ein Jahr hier gelebt insgesamt. Und klar, ist auch ein Ort, also Erinnerungen sind ja an Orte geknüpft, so klar. Obviously. Aber die Menschen in diesen Orten machen ja einen Ort besonders lebendig und schön. So, wenn diese zwei Leute, die ich in Leipzig kennengelernt habe, aus, keine Ahnung, Stuttgart gekommen wären, dann wäre ich ja nach Stuttgart gezogen. Wenn sie aus, keine Ahnung, Wien gekommen wären, wäre ich nach Wien gezogen. Und wenn sie aus irgendeiner anderen Großstadt im Ausland gekommen wären, hätte ich mir mein Bestes gegeben, da auch hinzuziehen, ja. Entsprechend in der Stadt wohnen, also was ich sagen will, ja. In der Stadt wohnen für mich einfach attraktiver. Ich finde es schöner, ich wohne direkt an einem Park dran, die Sonne scheint mir morgens, mittags bis frühen Abend in mein Zimmer rein. Ich habe Grün direkt vor der Nase, so. Ist natürlich kein Moor, da wo ich groß geworden bin, aber den Anspruch habe ich ja auch nicht.
Machst du Musik?
Nee.
Machst du Sport?
Ja.
Du gehst zum Gym, hast du gesagt?
Ja, genau. 3-mal die Woche.
So diszipliniert bist du, einfach weil du so bist. Oder kostet dich das Überwindung?
Nö,
oder?
Ich mache das gerne. Also es ist ja, zum einen bin ich ja so, ist mir mein Job ja nur so Schreibtisch rumsitzen. Ne?
Ja, du brauchst den
Schweiß. Ist es ein Ausgleich, ist ein angenehmer Ausgleich, genau. Ja. Es ist ja natürlich auch eine gewisse Ästhetik, die man da entsprechen will. Ja, das ist schön, das macht man gerne. Ich bin früher schon mal, als ich im Studium war, im Bachelorstudium viel im Fitnessstudio gewesen. So. Und ja, das ist einfach eine schöne Beschäftigung.
Warst du im Schützenverein früher?
Nee, aber ich war schon ein paar Mal auf Schützenfesten da, ja. In meinem Heimatdorf.
War gut?
Vage Erinnerungen im Sinne von, ich war sehr klein und lange her. So. Ich glaube, ich habe selber ein paar Mal so geschossen, mal so auf diese Dinger da, diese Zielsachen da, keine Ahnung. Hat bestimmt auch Spaß gemacht, aber nee, danke. Schützenverein ist nicht so meins. Also ich trinke keinen Alkohol, ich habe noch nie Alkohol getrunken. Deswegen ist dann irgendwo, wenn du dann auch so größer wirst, sind dann auch solche Schützenfeste, Schützenveranstaltungen irgendwie auch nicht mehr so deins. Weil dann, ja.
Ist dann schwer auszuhalten, oder?
Ja, was heißt schwer aus? Also man lernt es ja. Ich habe jahrelang auch in Clubs und so gearbeitet.
Als Bedienung?
Ich habe wirklich in Clubs gefühlt alles schon gemacht. Fotografie.
Tür?
Springer. Tür habe ich nicht gemacht. Ein, zweimal.
DJ?
Nee, wie gesagt, nicht musikalisch. Du musst zuhören.
Entschuldigung.
ich habe halt viel so Springer hieß das, also ne, Gläser einsammeln, Kühlschränke aufhören. Ich habe auch schon Theke gemacht, Kasse, Tür, Kram da, so, genau. Ja. Deswegen, ich gehe auch gerne, richtig gerne feiern. Ich bin letzten paar Wochen immer am Wochenende immer feiern gewesen, so. Aber das ist natürlich auch was, wo man erstmal einen Zugang zu finden muss, wenn man keinen Alkohol trinkt. Gerade irgendwie, wenn man so Teenager ist und mit auf dem Land lebt. Da ist häufig irgendwie, also für viele ist da irgendwie jedes Wochenende sich besaufen, so irgendwie schon noch ein Hobby.
Und dann warst du Außenseiter, oder?
Ja, also angenehme Außenseiter ist ein guter Begriff in dem Moment, aber also Schulzeit einfach war jetzt nicht, aber da wächst man raus, ja.
Gab es irgendwelche Schicksalsschläge? Darf ich das so direkt fragen oder ist das zu plump?
Grüße an meinen Bruder an der Stelle. ja gut, unsere Eltern haben sich 2011 getrennt. Das war ziemlich kacke. Ja, ja, genau.
Aber ansonsten keine schlimmen Krankheiten. Du lebst dann ja auch sehr gesund. Alkohol ist ja auch ein Nervengift.
Ja, ich rauche auch nicht, also.
Andere Drogen?
Ach.
Mir schüttelst du müde mit dem Kopf.
Ja, muss nicht.
Geht ohne?
Ja.
Naturals don't.
Na, ich tanze halt gerne. Und das ist schön. So. Und keine Ahnung, ob jetzt jemand da irgendwie 1, 2, 3, 5, 6 Bier trinkt oder Shots oder whatever. Also ich bin der Letzte, der da irgendwie einen Zeigefinger hebt.
Soll jeder machen, wie er will, sagst du, aber.
Ja, klar.
Du auch, so wie du willst.
Ja, genau. Also keine Ahnung, das ist das Schönste. Also ne, ich rede ständig über diesen Freund in deinem Kreis. Ne, aber eine der tollen Sachen irgendwie mit diesen Leuten ist, natürlich sind das nicht die ersten Menschen, mit denen ich jetzt viel Zeit verbringe, mit denen ich befreundet bin, aber es ist auf jeden Fall auch ein Aspekt, dass die Tatsache, dass ich keinen Alkohol trinke oder so, nicht mal eine Sekunde ein Thema war. Sondern einfach so, okay, cool, nice. Dann passe ich vielleicht mal eine Sekunde oder ist klarer, dass ich auch mal mehr einen Blick auf die Jacken oder so einen Kram habe.
Aber du bist nicht straight edge. Das ist auch so eine Bewegung, oder?
Ja.
Hast du darüber nachgedacht, ob das dein sein könnte? Nee,
das ist was ganz oft an mich herangetragen wurde, weil ja. Ich auch einige, viele Jahre vegan gelebt habe. Mhm. Und jetzt müssen wir beide nochmal überlegen, hast du gerade die Definition von Straight Edge da?
Ich weiß nur, kein Alkohol, keine Drogen.
Vegan?
Kein
Fleisch. Gehört, glaube ich, auch dazu. Keine Ahnung. Ich habe in Vergangenheit schon mal irgendwie Begegnungen mit Leuten gehabt, die Straight Edge waren, bevor ich vegan mich ernährt habe. Also mache ich aktuell nicht mehr. Aber damals habe ich die als besonders nervtötend erlebt. Und vielleicht haben sich unsere Lebensstile überschnitten.
Ja.
Die Identifikation nicht.
Okay. Und das Nervtötende für dich war?
Ach, also es gibt...
Dass sie so eine Art missionarischen Eifer hatten, oder?
Ja, keine Ahnung. Also es war... Also ich muss das nicht zu meinem Thema machen. Also
zu deiner Identitätsstiftenden...
Genau, also ich meine, ich hab in der Vergangenheit beispielsweise im Bachelor, also in Bielefeld gelebt habe, war ich eine Zeit lang, weil ich in so einem Katzencafé gearbeitet habe, was auch vegan war und so. Da war irgendwie der monatliche Stammtisch von so einer veganen aktivistischen Gruppe. Und die fand ich besonders unangenehm, weil Teil von diesem, also da sind Aussagen gefallen, die fand ich einfach hochproblematisch. Also so Holocaust-Vergleiche, es gibt ja, also irgendwie, muss jetzt nicht aufmachen, ist ein großes Fass. Nächstes großes Fass. Ich sehe schon, du kriegst besorgniserregende Falten auf der Stirn. Aber das war dann halt einfach, das ist was, womit, das, ja, nee, muss ich nicht. Ich bin einfach, das ist mir zu viel Stress. Wir sind ja. Schon gestresst genug. So, da muss ich mir den nicht noch extra machen.
Was stresst dich? Abgabefristen.
Termine. Ja, das fällt mir an sich schon ganz leicht. Abgabefristen würde ich sagen. Was mich stresst, Mieterhöhung, sowas. Oder befristete Arbeitsverträge. Das stresst mich.
Steuererklärung machen?
Das geht. Ich finde, es geht.
Bist du im Lohnsteuerhilfeverein?
Nee, sollte ich aber wohl mal machen. Ich bin beim MieterInnen-Schutzbund, sehr zu empfehlen. Absolute Empfehlung. Mein Vermieter ist auch ein besonders unangenehmer Vermieter, auf gewisse Arten und Weisen.
Weil er, oder für dich ist es so.
Also da kann ich auf eine hoffentlich bald herauskommende Recherche der LVZ, Leipziger Volkszeitung, verweisen.
Okay.
Ja.
Gut, dann warten wir einfach ab.
Ja, könnt ihr ja unten verlinken oder so. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber den Kontakt, den ich mir mit meiner Vermietung wünsche, ist ja im Idealfall so wenig wie geht. Also keine Ahnung, einmal im Jahr kriegt man eine Betriebskostenabrechnung, zur Schlüsselübergabe sieht man sich und zur Schlüsselübergabe am Ende sieht man sich vielleicht nochmal. Und wenn es irgendwie ein Problem gibt, klar. Und es ist ja irgendwie nett, wenn man da auf einer menschlichen Ebene zusammenkommt, aber muss ich da jetzt auch nicht. So. Aber ich finde es halt irgendwie nervig, wenn versucht wird, dass man so ausgedrückt wird wie eine Zitrone oder keine Ahnung, das muss nicht sein. Das raubt den Nerv, das stresst. Eben weil es ja auch an dem Ort ist, an dem man sich normalerweise zurückzieht, wohlfühlen möchte. Also deswegen ist ja gerade, glaube ich, für viele Menschen und genauso für mich, Stress mit Vermietung eine anstrengende Sache. Weil das genau dort ist, wo man sich von Stress an sich erholen möchte, zu Hause. Ja.
Tristan Brehlage, wir sind drei für die großen Fragen des Lebens. Wieder eine Dose, wieder 50 Zettel.
Du hast 50 sind da drin. 50 große Fragen des Lebens.
Du kannst die nachzählen, nicht vielleicht, aber glaub schon.
Was haben wir denn hier? Upsala. Glauben Sie, dass Sie Ihre große Liebe schon getroffen haben?
Ich kenne die Antwort. dieses Jahr.
Naja, es geht ja hier um romantische Liebe, mein
okay.
Guter.
Okay.
Mario. Hm? Wir sind ja auch ein bisschen kontextsensibel.
Okay, gut. Einverstanden.
Würde ich mal sagen.
Gut, also dann? Nee,
glaub nicht. Hm? Kommt bestimmt noch. Vielleicht gibt es ja auch mehrere. Ja?
Aber gibt es da so irgendwo ganz, ganz weit irgendwo so eine Sehnsucht danach, dass es das gibt?
Ja, ich finde, also, ich will ja nicht immer dieser Spielverderber bei sowas sein. Große Liebe impliziert ja, also das ist ja auch so ein Hollywood-Ding und so Film-Ding, ne? Dass man irgendwie, es klappt man ganz vielen Leuten nicht, dann gibt es hier eine Person und boom, wow, krass. So ist ja nicht.
Es ist Arbeit.
Liebe ist viel Arbeit, genau.
Entscheidung.
Und sich für eine Liebe zu entscheiden, ist ja auch sich dafür zu entscheiden, gemeinsam, also diese gemeinsame Arbeit als es wert zu sehen. So. Und da habe ich Lust drauf. Und das wird bestimmt noch kommen und es kommt vielleicht auch mehrfach noch. Weil Liebe, also schöne Sache, wünsche ich mir für alle. Das ist eine der großen Fragen des Lebens gewesen. Hiermit die nächste. Na, was haben wir hier? Die passt hervorragend dazu. Wow.
Du darfst sie nicht immer erst leise lesen. Du musst sie eigentlich direkt...
Fühlen Sie sich manchmal oder häufiger allein? Manchmal möchte ich mich alleine fühlen.
Der Wunsch kommt woher?
Na, manchmal, also ich habe viel soziale Energie. So, ich kann echt den ganzen Tag mit meinen Friends rumhängen oder mich mit dir in einem Podcast unterhalten. Wir können das Ganze noch 4 Stunden weitermachen.
Manchmal sehnst du dich nach einer Einsamkeit im Sinne von...
Nee, alleine sein. Einsamkeit ist ja, ich finde, Einsamkeit und Alleinsein sind ja schon 2 unterschiedliche Sachen. Also das Bedürfnis, ich habe nie das Bedürfnis nach Einsamkeit. Aber ich habe schon noch mal das Bedürfnis nach Alleinsein. Mich in mein Zimmer zurückzuziehen, vielleicht was lesen, vielleicht einfach nur mal an die Wand starren. Das mache ich manchmal. Setz mich in meinen Sessel und ich starre einfach mal an die Wand. Vielleicht eine halbe Stunde. Einfach mal machen. Wir sind permanent umgeben von Bildschirm und irgendwie Unterhaltung und whatever. Einfach mal starren.
Geil. Und danach geht's dir anders als vorher?
Ja. Ich habe das Gefühl, das ist beruhigend. Es zieht so ein bisschen so die Geschwindigkeit raus. Schön.
Du verbindest dich wieder mit dir selbst.
Ja, klingt das so ein bisschen... Ja, doch.
Metaphysisch.
Doch. Ja, klingt ein bisschen sehr metaphysisch, genau, aber...
So würdest du es nicht unbedingt ausgedrückt haben wollen.
Genau, du verdrehst schon die Augen. Mein Gott, der ist immer so trocken.
Mein Gott. Da darfst du ruhig sein. Das ist alles in Ordnung. Jeder ist, so wie er ist.
Ah ja, das ist ja sehr lieb, dass du mir das erlaubst. Aber nein, also ich finde, das ist schön.
Eine haben wir noch.
Wie zufrieden sind Sie mit sich selbst?
Ah.
Das sind 3 wirklich hervorragend zusammengehende Fragen, oder?
Ja. Auf der Skala von 0 bis 10.
Ach, es gibt immer Baustellen, die man hat. Also, ich bin zufrieden mit mir selbst, ja. Um es mal einfach zu beantworten, ja, ich bin zufrieden mit mir. Es gibt Sachen, die mag ich nicht an mir, da arbeite ich aber dran. Es gibt Sachen, die finde ich schön an mir, die ich gerne mag. So, die irgendwie, wenn ich die mache oder wenn ich die bei mir selbst erlebe oder es gespiegelt bekomme und mich darüber freue. Aber grundsätzlich zufrieden. Jetzt haben wir 8. Da ist immer Luft nach oben. Ja.
Macht dir das Druck, dieses Selbstoptimierungsding, was ja doch ziemlich virulent ist, oder macht dir das keinen Druck?
Klar. Also ich meine, ich gehe ins Gym, obviously. Ergebe ich mich aus solchen gesellschaftlichen Zwängen.
Aber du ergibst dich denen freiwillig?
Naja, das ist ja ein Widerspruch.
Ach stimmt, ein Zwang, sich freiwillig ergeben.
Das geht nicht. Nee, würde ich nicht sagen. Dieser Optimierungskram, der ist halt da. So. Kann ich wenig dran ändern. Ich kann es kritisieren, ich kann mir das bewusst sein. Ich versuche mir auch bewusst zu sein, irgendwie, warum ich bestimmte Sachen mag. Und irgendwie bestimmte Sachen nicht mag, sowohl in meinem eigenen Verhalten als auch irgendwie bei anderen Leuten. Und also solange ich nicht das Gefühl bekomme, dass ich durch die Sachen, die ich mache,
Nachteile habe.
Nee, nicht Nachteile habe, sondern mich so eine Art
dich verrätst.
Eine Notwendigkeit habe. Wenn ich das Gefühl habe, eine Notwendigkeit von etwas zu haben und gar nicht mehr weiß, woher die Notwendigkeit eigentlich kommt.
Okay.
Wenn ich nicht mehr in der Lage bin zu sagen, ob ich das von Unterschied zwischen können und wollen. Manchmal glaubt man, dass man was nicht kann, aber manchmal will man es einfach nicht.
Das ist ein bisschen rätselhaft.
Na, also beispielsweise, wenn ich jetzt, mir jetzt Fitnessstudio besonders wichtig wäre und ich sagen würde, nee, also keine Ahnung, ich muss 3-mal die Woche, ich kann nicht weniger als 3-mal die Woche hingehen, dann ist dieses Können, das nimmt einen selbst so ein bisschen raus aus der Formel. Da ist man quasi, wenn man sagt, ich kann das ja nicht anders, dann ist man selbst so passiv da drin. Aber was dahinter eigentlich steckt, ist ja eine Entscheidung. Ich will 3-mal die Woche ins Fitnessstudio gehen oder ich will das so und so machen. Und ich glaube, ganz häufig in ganz vielen Lebenslagen muss man sich die Frage stellen, ist es gerade ein Können oder ist es ein Wollen?
Okay.
Und
sich eingestehen, es sind bewusste Entscheidungen, die dahinter stecken.
Genau.
Oder unbewusste Entscheidungen.
Es sind auf jeden Fall Entscheidungen. Genau, es sind Entscheidungen.
Das jawohl, ist der Punkt.
Da haben wir es. Das ist ja eine Selbsterkenntnis, die daraus folgt. Und aus einer Selbsterkenntnis kann man dann wiederum überlegen, ob man daraus neue Handlungen ableitet.
Also Entscheidungen anders trifft. Ich bin ein bisschen überrascht bei dir, weil du so auf mich oder... Wenn ich dir zuhöre, habe ich das Gefühl, da sitzt mir jemand gegenüber, der ist sehr überlegt und sehr organisiert
mit seinem Leben und sehr entschlossen in den Dingen, die er macht, auch beruflich, auch wo er sich engagiert, aufgrund einer gewissen Haltung heraus.
Ja.
So. Und deswegen hätte ich eher eine 9 oder fast eine 10 erwartet, wie zufrieden du mit dir selbst bist, weil du auch dieses Ding mit kein Alkohol und gerne tanzen gehen und das Leben leben, was du leben möchtest. Ja. Und
spontan in ein Podcast-Studio reinlatschen.
So. Einfach, einfach offen sein, da sein, präsent sein. Deswegen kommt jetzt nochmal meine Nachfrage. Gibt es was, was du noch mit uns teilen kannst oder willst?
Ah.
Wo du sagst, ja, aber es gibt diesen Bereich und der ist für mich auch schwierig oder der ist anstrengend, aber da sehe ich die Luft halt deutlich.
Ich kann zwei Sachen teilen. Ich kann manchmal sehr streng sein, sowohl mit mir selbst als auch mit anderen. So. Und da ist es besonders schön, ein Umfeld zu haben, was dann sagt, hey, lass uns mal kurz drüber nachdenken und so. Das, ich finde, manchmal ist eine Strenge auch notwendig. So. Also,
hat es für dich auch was mit kritisch sein zu tun oder ist es was anderes?
Ich finde, man kann ja kritisch sein und das ja trotzdem weich verpacken und
okay.
So.
Ne? Du bist einfach sehr straight.
Manchmal. Das ist ja wiederum auch was anderes. Straight ist ja so, dass man so direkt rauskommend ist und so und so ist das. Und klar,
was ist dann streng?
Mit streng meine ich, dass manchmal habe ich, glaube ich, das Problem, dass gewisse Vorstellungen, die ich über, oder Erwartungen vielleicht, die ich auch an mich selbst hebe, dass ich manchmal aufpassen muss, dass ich die nicht auch an andere hebe. So. Und da bin ich mittlerweile sehr gut drin. So, das war früher schwieriger für mich. Aber eine Strenge ist eben halt auch zu merken, dass nicht jede Person gleich lernt und gleich beispielsweise auf Kritik reagiert oder sowas. Manchmal gibt es ja auch einfach den Moment oder die Situation, dass eine Person eine Kritik eigentlich nur dann bekommen kann, wenn sie weich verpackt ist, weil sonst irgendwie zugemacht wird oder so. Und ich habe gelernt für mich selbst, dass ich manchmal einfach da ein bisschen weniger streng sein muss.
Gut. Und das Zweite, was du teilen kannst?
Das Zweite, was ich teilen kann, ist, dass ich, das ist was ganz aktiv großes Thema ist, gerade was das große Thema ist. Es ist auf jeden Fall Thema für mich aktiv, womit ich mich viel auseinandersetze mit aktuell, dass ich besser loslassen können muss. So einige Sachen sind irgendwann vorbei oder funktionieren nicht so, wie man wollte. Und dann muss man loslassen. Und das ist okay. Das tut weh. Manchmal ist das Loslassen noch schwieriger und anstrengender und vor allem langwieriger als das Festhalten oder das Versuchen festzuhalten oder so. Also ich kann dir ein Beispiel nennen, wenn du willst. Ich hatte 24 meinen Abschluss gemacht im Herbst, meine Masterarbeit geschrieben. Und die Erwartung, ich habe ja schon 2 Jahre Berufserfahrung. Gut, es hat ein bisschen gedauert, damals einen Job zu finden, aber so lange kann es ja nicht dauern. 150 Absagen und ein Jahr später sitze ich in Leipzig und bin so, ach du Scheiße. was mache ich denn jetzt? Weil ich irgendwie gemerkt habe, ich kann das nicht, also das kann ich nicht weitermachen. Jede Woche irgendwie noch eine Bewerbung, diese Bewerbung noch und diese Bewerbung noch. Und immer zu wissen oder das, zumindest im Kopf dieses Gefühl zu entwickeln, das wird das sowieso nichts. Weil man hat ja schon 150 Absagen gekriegt. Ne? Und dann habe ich damals, zu dem Zeitpunkt haben ein paar von meinen Friends ihre Masterarbeit geschrieben. Und ich habe sie irgendwie so damit begleitet, also irgendwie, keine Probe gelesen und irgendwie mit denen, keine in so einem Studieraum rein und dann auf dem Whiteboard Sachen geschrieben. Das hat mir total Spaß gemacht. Und ich wusste sowieso, ich wollte irgendwann eine Doktorarbeit schreiben. Und dann habe ich irgendwann vor einem Jahr etwa mir gesagt, ja, warum probierst du es halt nicht jetzt? Der Ursprungsplan war 2 Jahre arbeiten und dann Doktorarbeit probieren. Wenn arbeiten wird es nichts, dann vielleicht probierst du eine Doktorarbeit. Und dann habe ich mich darum bemüht, ich habe mir ein Thema ausgedacht, ich habe eine Betreuerin gefunden an der Uni in Leipzig. Und es gab dann eine Stelle, die frei wurde. Da gab es Bewerbungsfrist Ende Dezember. Da habe ich dann monatelang darauf hingearbeitet, dieses Projekt auszuarbeiten und Referent schreiben und keine Ahnung was. Es ist ein Riesending. Also es war eine Bewerbung gegenüber 5 Monate quasi. So lange habe ich daran gesessen. Was ja so viel mehr Aufwand war als die ganzen Bewerbungen für Jobs, für so klassische Lohnarbeit, die ich rausgeschickt habe. Und da gab es eine Absage.
Von der Stiftung, die das bezahlt hat, oder?
Nee, der Uni. Also der Uni.
Obwohl du die Person schon hattest, die dich
betreuen wollte. Also es ist ja, bei der Doktorarbeit ist was anderes. Du hast eine Betreuungszusage, ist weit entfernt von der Stelle. Also das ist ja, sind 2 verschiedene Sachen.
Okay, und die Uni hätte dir quasi noch eine Stelle geben müssen.
Genau, das war an einem International Max Planck Research School. Sehr beliebt. Viele Leute haben sich beworben, ich habe es nicht gekriegt. Ich bin in die Finale, also die zweite Runde, also die finale Runde, reingekommen. Es gab auch Interviews und so, aber ich habe es ja nicht geschafft. Und das hat mich damals, es war Anfang Februar, als die Absage kam, sehr hart getroffen, weil das war zu dem Zeitpunkt die einzige Perspektive, die ich hatte, so richtig. Oder
du hast nebenbei gejobbt in Clubs?
Nee, zu der Zeit habe ich Bürgergeld gekriegt. Ich habe 1,5 Jahre Bürgergeld gekriegt. Da haben wir gar nicht drüber geredet, aber ja, ich habe Bürgergeld gekriegt, 1,5 Jahre lang. Genau.
Und damit bist du gerade so über die Runden gekommen?
Ja, Bürgergeld kommt man gerade eben so über die Runden. Und man sieht es hier vielleicht am Arm, ich habe hier eine große Narbe. Plasma spenden. Aufwandsentschädigung. Grüße an meine Sachbearbeiterin beim Amt. ja, genau. Und das hat mich sehr hart getroffen. Ich hatte zum Glück nach dem Bewerbungsgespräch wegen der Doktorarbeit, da wusste ich direkt, das wird nichts. Ich war viel zu nervös. Und ich wusste direkt, das ist vorbei. Hatte ich zum Glück ein, zwei Tage vorher das Bewerbungsgespräch für meinen jetzigen Job, weil ich in der Zeit, in der ich quasi Bewerbung abgeschickt hatte für die Doktorarbeit, aber noch nicht eingeladen war zum Gespräch. Dazwischen war ein Monat etwa vergangen. Ich saß wie auf heißen Kohlen. Ich musste irgendwas machen und habe dann irgendwie so eine Bewerbung zusammengeschrieben und dann dahin geschickt. Und dann war ich auch total überrascht, als mich zum Bewerbungsgespräch eingeladen hatten und die hatten mich dann eingeladen. Und ja, da wusste ich noch nicht, dass ich diese Perspektive habe. Also auf eine, dass sich dann wirklich was ergibt, weil als dann die Absage kam von der Doktorarbeit, da war dann wirklich Perspektivlosigkeit angesagt. Und da habe ich lange, lange, lange dran gekaut, weil es auch einfach ich in der Zeit, in der ich mich darauf vorbereitet habe, die Doktorarbeit zu schreiben, ich auch immer mehr realisiert habe, dass auch genau das ist, was ich machen will. Also wissenschaftliches Arbeiten und so. Und über einen Zeitraum von 5 Monaten mich da irgendwie regelmäßig mit dieser Betreuerin getroffen und irgendwie mich in diese wissenschaftlichen Texte wieder reingelesen und so. Und ich war ja komplett drin und dann haben wir gesagt, nee, ist nicht. Stopp.
Das ist wie wenn du so mit dem Auto gegen eine Wand fährst.
Oder mit dem Fahrrad. Ich fahre sehr selten Auto.
Aber hast du Führerschein?
Ja. Hier in Bremen gemacht. Ja, also,
ja. Es ist... Aber diese Phase hast du auch überstanden.
Bin noch dabei. Ist ja nicht ganz so lange her.
Und das auch dieses Loslassen.
Ja, genau, das gehört ja dazu. Also, das heißt ja nicht, dass ich das jetzt aufgebe. Die Stelle, die ich jetzt habe, ist befristet. So.
Wer weiß, was danach kommt.
Hoffentlich eine Doktorarbeit. Vielleicht ein anderes Projekt. Vielleicht, also es wird sich auf jeden Fall was dann ändern müssen, weil so hat es ja nicht geklappt. Aber ja, vielleicht kommt eine Doktorarbeit. Ich würde mich sehr freuen.
Ja.
Wenn hier cool. Leute zuhören, die Lust haben, eine Doktorarbeit zu finanzieren.
Was für ein Thema war das gewesen? Oder in welche Richtung soll das gehen?
Ich habe ja Kulturwissenschaften studiert und dann im Auslandssemester mich auf Global and Development Studies eingeschrieben. Und die Doktorarbeit hat sich mit der Frage beschäftigt, was passiert, wenn sich GeldgeberInnen, also bei nachhaltiger Entwicklung, zurückziehen. Weil es gab 2025... als Trump ins Office gekommen ist, haben die ja ganz radikal viele Gelder gestrichen bei ganz vielen Agenturen, unter anderem bei USAID. Und das ist halt so diese Entwicklungshilfeministerium gewesen. Und da wurden Gelder gestrichen von Projekten teilweise, die auch ongoing waren eigentlich. Und da war dann von heute auf morgen Cut. Over. Null Geld mehr da. Und ich habe mich halt gefragt, irgendwie Dokumente sind dann weg, irgendwelche Excel-Tabellen werden gelöscht, so whatever. Aber on the ground, was ist da los? Wie gehen die Leute damit um, dass sich jetzt diese Finance Structure darum herum, dass die sich jetzt zurückgezogen hat?
Ja.
Und ist da irgendwie was Neues reingekommen? Sind neue Donor gefunden worden? Aber halt mir ging es speziell um den Umgang der Personen vor Ort. Ich wollte mir auch anschauen, quasi über einen längeren Zeitraum in der Region, in der über Jahrzehnte immer mal wieder solche Entwicklungsinterventionen gab. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Und ich würde gerne wissen, wie prägt das eigentlich so eine Community in der Gegend, in der es über Jahrzehnte immer mal wieder, mal mehr, mal weniger erfolgreiche sogenannte Entwicklungsinterventionen, mal von außen, mal von innen, gab. Kann sowas klappen? Wer kommt überhaupt dahin? Ist es nur so Bevormundung oder eben nicht? Hätte ja auch sein können, dass dann, nachdem sich das alles zurückgezogen hat, dass Leute vor Ort jetzt so ein Gefühl von jetzt erst recht oder so entwickeln. Alles Fragen, die ich mir da irgendwie gestellt habe und mir wahrscheinlich in abgewandelter Form nochmal stellen werde, weil dieses Thema nachhaltige Entwicklung mir besonders wichtig ist. Und auch da habe ich mich halt akademisch darauf spezialisiert. Das würde ich gerne weiter mir anschauen, ja.
Dankeschön.
Gerne, Mario. Jetzt kratzt du dich am Kopf, was ist los?
Ja, ist fertig.
Okay, ist over?
Ich muss Abschlussfrage stellen.
Also ich habe das Gefühl, wir können auch noch stundenlang weiterreden.
Können wir machen.
Ja, ja. Wird nur keiner hören.
Das weiß ich nicht, aber...
Ach, ich glaube nicht, dass ich interessant genug bin, dass da Leute da stundenlang zuhören können. Weißt du, wenn jetzt hier irgendwie PolitikerInnen sitzen oder KünstlerInnen oder AktivistInnen oder so?
Also das glaube ich nicht. Guck mal, wir haben 47 Tattoos. Wir haben gerade mal über 3 gesprochen.
Ich werde mich hier nicht vollständig ausziehen.
Wo ist denn die Stelle, die
am delikatesten ist?
Ich habe vor...
Die linke Popacke. Nee, aber Popacke habe ich noch nichts. Kommt bestimmt noch, irgendwann. Ich habe vor ein paar Wochen mir hier so unterer Bauch-Lendenbereich... Also so geht so runter auf quasi so Hüftknochen,
ja.
Anfang Oberschenkel.
An der linken
Seite. Da muss ich ein bisschen die Unterhose für runterziehen, damit du das ganz sehen kannst. Weiß ich nicht, vielleicht werden wir noch eine Stunde reden.
Ja.
Also auch vor laufender Kamera würde ich es dann auch machen, ja.
Und was ist es geworden?
Ein T-Shirt.
Ja. Aber komm, was für ein T-Shirt? Das ist ein klassischer T-Shirt. Ich wollte gerade fragen, ist es ein klassischer T-Shirt oder eher so ein Comic-T-Shirt?
Nee, so ein klassischer T-Shirt. Auf der anderen Seite ist auch noch so ein Wolf oder so. Irgendwas, was so symmetrisch ist.
Und sind das die Motive, die du dir da beim Durchblättern raussuchst? Oder
mal
sind
so,
das
mal so.
Die Motive, also, die du vorher hast?
Ich hab so einen groben
die
Plan.
Die begegnen irgendwann.
Ich habe so einen groben Plan für was so auf den Rest meines Körpers noch so soll, auf die freien Stellen. Aber manchmal ist das auch einfach nur, dass man bei Instagram irgendwie neue Wannadoos angezeigt bekommt und so ist. Das sieht ja schick aus. Ja.
Lieber Tristan Brelage, wenn du so einen Strich ziehst, wie bringst du es auf ein Fingertattoo? Was ist die Geschichte deines Lebens?
Ja, sagen zum Leben.
Vielen Dank. Vor allem auch vielen Dank, dass du ja gesagt hast, spontan hier mitzumachen, weil ich ja versetzt worden bin heute leider. Ja. Der Mensch, der kommen wollte für die Aufzeichnung, mit dem ich mich verabredet hatte vorgestern, hat es nicht geschafft, hat auch auf meine Kontaktaufnahmenversuche nicht reagiert. Er wird seine Gründe haben.
Ist natürlich schade, wenn man geghostet wird. Mein Gott.
C'est la vie.
Oh, du bist ja auch ganz entspannt unterwegs. Das ist wichtig.
Sonst könnte ich das nicht machen.
Ja, sonst könntest du das wirklich nicht machen. Da hast du wohl recht.
Wer jetzt weiterhören möchte, dem empfehle ich die Eine Stunde Reden-Folge Er wäre gerne Friedensstifter.
Oh wow.
Das ist die Geschichte von Nikolaus Pink. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns. Bevor ich gleich noch den Musikpodcast Interpretationssache empfehle, wichtige Info in Sachen Eine Stunde Reden. In den nächsten 6 Wochen kommen, wie immer im 14-Tage-Rhythmus, als Sommerspecial 3 Perlen aus dem Archiv, die nicht mehr online sind, und zwar die Gespräche mit Carmen, Erika und Timo, exklusiv in ARD Sounds. So, und da findet ihr auch den Musikpodcast Interpretationssache mit spannenden Geschichten zu großartigen Liedern. Roland Kunz sorgt dafür, dass ihr einen euch wahrscheinlich schon bekannten Song danach mit neuen Ohren hören könnt. Einfach reinklicken in ARD Sounds.